Herzlich willkommen zu Krisenex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In der heutigen Folge habe ich einen besonderen Gast, besonders in dem Sinne, als dass ich einen anderen Podcaster eingeladen habe. Ich spreche heute mit Nico Werner. Er ist erfahrener Experte im Bereich der Cybersecurity und er hat einen eigenen Podcast, Cybersecurity Chefsache. Nico hat mich auf LinkedIn angeschrieben, ob wir nicht eine gemeinsame Folge machen wollen. Und insofern ist das der zweite Teil einer Duo-Folge. Am Montag wurde bereits der Teil von Nico Werner veröffentlicht, in dem er mit mir über Krisenresilienz spricht. Ich möchte heute mit Nico Werner über Cybersecurity sprechen, was das eigentlich ist und vor allem, warum Nico der Meinung ist, dass Cybersecurity Chefsache ist. Heute bei mir zu Gast Nico Werner. Er ist ausgebildeter Fachinformatiker und hat dann verschiedene Stationen in der IT inne gehabt und ist letztlich in der Cybersecurity gelandet. Nico ist auch Podcast-Host des Podcasts Cybersecurity ist Chefsache. Nico, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Moin, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir müssen ein bisschen aufpassen mit Nico und Rico, aber wir sind ja nur zu zweit. Da ist die Verwechslungsgefahr nicht so groß.
Das stimmt.
Nico, ich habe einen Anlass, den ich nutzen will. Das ist der Titel deines Podcasts. Cybersecurity ist Chefsache. Jetzt musst du mir mal erklären, warum jetzt eigentlich nur Cybersecurity Chefsache ist.
Ja, das kommt eigentlich daher. Seit über 11 Jahren bin ich im Bereich Cybersecurity aktiv und ich habe immer wieder festgestellt, dass dieses Thema entweder mit Angst vorgetrieben wird oder eben halt aus der falschen Ebene oder weil ich immer sage, Cybersecurity ist Chefsache. Damit meine ich nicht, dass der Chef Cybersecurity machen soll, sondern dass er das Management-Commitment geben soll, gemeinsam mit seinen Leuten daran zu gehen und das ganze Thema anzugehen. Warum jetzt nur Cybersecurity Chefsache ist? Nun, das liegt eben halt daran, dass Cybersecurity nicht mein Job ist, sondern mein Leben. Ich mache sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Cybersecurity und habe mich darauf fokussiert. Ich weiß natürlich, auf was du anspielen willst, weil wir das ja auch in unserer Folge schon besprochen haben, dass es nicht nur Cybersecurity gibt, da bin ich auch bei dir. Aber wenn wir jetzt über andere Unternehmensrisiken sprechen, dann würde ich auch ganz klar sagen, irgendwann hört dann auch mal mein Wissen auf. Und da sage ich dann, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Cybersecurity, das kann ich, das ist mein Leben und deswegen auch Cybersecurity ist Chefsache.
Das ist ja ein guter Punkt, dass du sagst, irgendwo hört dein Wissen auf. Jetzt muss man ja sagen, die meisten Chefs, kannst gleich nochmal definieren, was du unter Chef verstehst, aber ich würde jetzt sagen, Geschäftsführer, Vorstände, die haben natürlich einen gewissen Background, die sind Maschinenbauer, Kaufleute, vielleicht ITler und die sollen jetzt dieses Thema mittreiben. Ist das nicht auch ein Stück weit ein Widerspruch, weil ich meine, die haben ja auch eine gewisse Fachlichkeit und können bestimmt total gut das, was das Unternehmen kann, Schrauben herstellen, Autos bauen, Dienstleistungen erbringen, aber haben vielleicht auch kein Wissen im Bereich von Cybersecurity. Wie löst du das denn auf?
Da bin ich bei dir. Also der Chef ist jetzt auch nicht derjenige, der die Cybersecurity praktisch umsetzen soll. Der Chef, und wenn wir von Chef reden, rede ich eigentlich von den Verantwortlichen, ob das jetzt ein Vorstand ist, ein Geschäftsführer, ein Bereichsleiter, jemand, der in dem Unternehmen dafür verantwortlich ist, entsprechend in hoher Position das voranzutreiben. Und seine Aufgabe ist ganz klar, in seinem Unternehmen dafür zu sorgen, dass es Menschen gibt, die nötigen Mittel, die das nötige Know-how und die nötige Unterstützung bekommen. Und warum sage ich Cybersicherheit ist Chefsache? Weil dieses Thema so gravierend ist in so vielen Facetten. Es ist eben halt nicht nur IT, es ist eben halt nicht nur Risk Management, es ist auch nicht nur dieses aus unserer Security-Bubble, wir verstoßen jetzt gegen irgendwelche Gesetze oder müssen gesetzeskonform sein. Cybersecurity hat ja noch so viele Facetten in so unterschiedliche Bereiche Und das kann eben halt eigentlich nur ein Chef überblicken. Und auch der kann eigentlich nur mit gutem Beispiel vorangehen, gemeinsam mit seinem Team an dem Thema arbeiten.
Okay, da ich habe immer die These, kein Geschäftsführer, kein Manager würde sagen, auch kein Unternehmer würde sagen, Sicherheit ist mir nicht wichtig. Vielleicht kannst du nochmal definieren, was du unter Cybersecurity verstehst und dann im zweiten Schritt auch mal eine Persona vielleicht bauen eines Unternehmers von einem mittelständischen Unternehmen, wo du sagst, der hätte den Mindset. Mindset ist ja auch so ein, ich meine nicht den Baulig-Mindset, sondern ich meine sozusagen, der hätte die Gedankenstruktur, die Awareness, die wir uns vorstellen, um Cybersecurity im Unternehmen zu treiben.
Ja, gerne. Also in Anführungsstrichen würde ich ganz klar sagen, eine Person, die richtige ist für Cybersecurity, ist eine Person, die offen ist, die einfach ganz klar weiß, es gibt verschiedene Unternehmensrisiken und ich muss mich darum kümmern. Die aber auch weiß, wie du schon gesagt hast, wo meine Grenzen sind. Das heißt, diese Person sollte das Mindset haben, im Unternehmen das ganze Thema voranzutreiben durch entsprechende Ressourcen und durch entsprechendes Know-how. Was gehört für mich zu Cybersecurity? Nun, Cybersecurity ist für mich sowieso so ein Bullshit-Bingo-Word. Jeder versteht da was anderes drunter. Ich habe mal versucht, eine Norm rauszusuchen, schon vor Ewigkeiten, die das mal ein bisschen genauer sagt. Und da sagt man, Cybersecurity ist die Trennung aus Informationssicherheit und IT-Security. Und dann gibt's eigentlich noch, wie in meinem Fall, das Thema OT-Security und eigentlich gibt es noch Physical Security und noch viele andere Themen. Also man sieht selbst, wo so in der Norm beschrieben ist, was ist Cybersecurity, auch da ist es irgendwie Inkonsistenz. Für mich ist Cybersecurity das große Ganze, bestehend aus der Informationssicherheit und dem, ich sage jetzt mal, technischen Security-Sicht, nämlich OT-Security und IT-Security. Physical Security gehört für mich genauso dazu. Ich mache ja auch Physical Pentests. Das ist aber bei vielen Unternehmen noch sehr unterm Radar, weil die sich da mehr oder weniger kaum Gedanken machen. Und um jetzt wieder zurückzukommen, was wäre die richtige Person oder wie müsste das richtige Mindset aussehen? Ich glaube, es gibt gar kein richtiges Mindset oder das perfekte Mindset. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, man muss bereit sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da meine ich jetzt nicht darüber zu studieren oder in Anführungsstrichen da jetzt selber aktiv ranzugehen, sondern in seinem Unternehmen die Leute zu identifizieren, die das Thema treiben können, auch selber vielleicht in Ausbildung zu investieren. Ich sage immer wieder, auch wieder das nächste Thema, Fachkräftemangel. Wir haben Fachkräftemangel, ja. Da müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Aber wir haben teilweise sehr motivierte Menschen in einem Unternehmen, sehr motivierte Kollegen in einem Unternehmen, die in dem Bereich was machen wollen, die auch eine Ausbildung genießen können, die sogar teilweise gefördert wird von Vater Staat. Warum gucken wir immer außerhalb des Unternehmens? Es gibt im Unternehmen genügend Leute, die das Wissen haben, die Bock darauf haben und eben halt die Prozesse kennen, was viel, viel wichtiger ist als dieses Thema Cybersecurity, weil das kannst du drauf schaffen. Aber das Unternehmen und deren Prozesse kennenzulernen, das geht nicht so einfach.
Das kann ich nur unterschreiben. Mir ist gerade so ein Bild gekommen. Ich habe zwei Kunden, da sind die Informationssicherheitsverantwortlichen junge Frauen, die das aus meiner Sicht, also die sind keine Informatiker oder so, sondern die haben das eben so drüber bekommen. Ich finde, die machen das sehr gut. Ich bin ja auch Quereinsteiger. Ich habe ja immer die These, dass Quereinsteiger sein auch deshalb gut ist, wenn man andere Fragen stellt als jemand, der sozusagen aus dem Feld kommt. Ne? Man hat irgendwie seine eigene Denkstruktur und jetzt stellt man irgendwie ganz blöde, infantile Fragen, wo der Informationssicherheit oder IT-Sicherheit Studierte sagt, was soll denn das? Aber darüber kommt ja vielleicht auch ein Erkenntnisgewinn. Was für Ausbildung sollte ich machen, um mich mit dem Thema Cybersecurity beschäftigen zu können?
Da kann ich dir auch eine ganz einfache Antwort drauf geben. Beschäftige dich einfach mit den Themen, die dich interessieren. Hört auf, über Scheißzertifikate zu denken. Ich hatte mal einen Podcast, wo auch mein Gast mir erzählt hat, du, es gibt irgendwie so bummelig 450 Zertifikate im Bereich Cybersecurity. Das zeigt das Bild ziemlich genau. Klar kann man jetzt zum TÜV gehen oder zu irgendeiner anderen Einrichtung. Keine Werbung für den TÜV, und sich da als ISB ausbilden lassen oder als CISO. Aber es gibt genug auch Formate, Videos auf YouTube, was auch immer, wo man sich für Teile dieses Thema einfach entsprechend Informationen holen kann. Und ich sage das immer wieder, ich habe ja auch Personalverantwortung in den verschiedenen Firmen gehabt. Ich habe nur auf den Lebenslauf geachtet. Ich habe darauf geachtet, ob der Bock hat, sich weiterzubilden und ob der Spaß an das Thema hat, ob er da sich entsprechend reinfuchsen will. Und wenn du diese beiden Dinge erfüllst, dann kannst du dich auf den verschiedensten Facetten weiterbilden. Natürlich ist für mich auch dieses Thema Training on the Job ein super spannendes Thema. Und gib ihnen einen Mentor, oder gib ihr einen Mentor, wo sie mal mitlaufen kann, wo sie ein bisschen was verstehen kann. Weil auch hier ist super wichtig, es gibt hier nicht schwarz und weiß. Der eine sagt, das ist so, der andere sagt, das ist so. Ich selber bin ja auch Auditor und habe immer wieder das Thema, eigentlich müssten Kunden auch mal gegen den Auditor was sagen. Mal sagen, hey, da stimme ich nicht mit dir überein oder das will ich jetzt so nicht. Aber die Kunden sind teilweise eher wie gelähmt und akzeptieren einfach das, was der Auditor sagt. Aber so ist es eben halt nicht im Cybersecurity-Bereich. Es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Wege, dahin zu kommen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn ich jetzt jemanden den Tipp geben würde, wie könnte man eine Ausbildung machen? Ich glaube, im klassischen Sinne gibt es eher weniger. Wir hatten schon mal das Thema auch im Podcast, so Fachinformatiker, Digitalisierung. Da gibt es jetzt eine neue Fachrichtung, die so das Thema Cybersecurity mit dabei hat. Kann ich noch nichts dazu sagen, wie es wirklich ist. Es gibt inzwischen auch Studienberufe in dem Bereich. Aber ich sage ganz klar, als meine persönliche Meinung, bildet euch selber weiter. Schaut euch YouTube-Videos an. Geht in den Podcast zum Beispiel, da kriegt man auch Informationen. Schaut euch entsprechende Veröffentlichungen an. Da gibt es so viele Möglichkeiten im Internet, sich durch Selbststudium weiterzubilden.
Also das mit den Zertifikaten kann ich unterschreiben, weil ich das bei uns, ich habe ja ein Weiterbildungsunternehmen. Wir legen vor allem Wert, deshalb sage ich das nicht, um Werbung zu machen, auf Methodenkompetenz. Das vermisse ich ja manchmal in den Weiterbildungen. Also es geht ja gar nicht so sehr, auch im Audit geht es ja nie um richtig oder falsch, sondern es geht darum, ob der Prozess valide Ergebnisse produziert. Und das ist halt in dem Bereich eigentlich immer ein Risiko. Also ob ich jetzt den oder den Port freigebe und wenn die noch so unsicher sind, wenn ich mir des Risikos bewusst bin und dieses Risiko explizit und bewusst eingegangen bin, dann gibt's ja da eigentlich auch nicht so viele Diskussionen, weil besser wissen kann das ja keiner als die Organisation selbst. Wie ist da deine Einschätzung? Also ich sehe sehr viele schlechte Risikomanagementsysteme, sehr wenige gute, die wirklich auch Ergebnisse produzieren. Wie ist da so deine Einschätzung, wenn du im Markt unterwegs bist?
Also ich gebe dir ein Beispiel und ich will jetzt gar keine einzelnen davon betreffen, sondern eine Branche, wo ich auch sehr aktiv bin, das Thema Finanzen. Da gibt es gerade so einen Umschwung, auch durch die BaFin getrieben, auch durch DORA betrieben, wo viele jetzt in verschiedensten Bereichen gerade Risikomanagement machen. Was ist da mein Problem, beziehungsweise was sage ich denen dann immer wieder, ist alleine, wer ist damit beteiligt, Risikomanagement zu machen? Bei den meisten ist es dann die Fachabteilung, ne, für dieses Produkt oder für diese Lösung in Anführungsstrichen, die setzt sich dann mit drei Leuten zusammen und was passiert dann? Alle drei Leute haben eine andere Meinung. Alle drei Leute sehen das Risiko anders und am Ende kommt dann noch der ISB und sieht das nochmal anders. Und das ist eben halt für mich das Problem, wenn wir über Risikomanagement sprechen. Ganz häufig sehe ich das Problem, dass viele Köche den Brei verderben und viele auch aus Unwissenheit dann auch ganz andere Dinge in Anführungsstrichen in den Pott mit reinschmeißen, die jetzt in Anführungsstrichen für eine Risikoanalyse gar nicht wichtig sind. Und das sehe ich immer wieder, dass eine Risikoanalyse nur so gut ist, wie die Leute in Anführungsstrichen, die das auch durchführen und ein Stück weit auch, wie weit die sich auch beeinflussen lassen. Und da ist für mich ganz wichtig, klar am Anfang zu kommunizieren, wer ist überhaupt dafür verantwortlich? Wer ist für die Risikoanalyse zuständig? Wer prüft das Ganze? Wer nimmt das Ganze ab? Wer ist am Ende der Risiko-Owner? Eine ganz einfache Frage. Wer ist der Risiko-Owner? Und eigentlich ist auch nur der da, der das entscheiden darf.
Gut, ich meine, wenn die IT sozusagen intern eine Risikoanalyse macht, es gibt ja diese Principal-Agent-Theorie, die sagt sozusagen, umso weiter oben ich bin, umso weniger Detailwissen habe ich, aber umso mehr strategisches, umso weiter unten ich bin, umso eher operativ ist mein Wissen. Meine Masterarbeit hat davon gehandelt. Ich würde sagen, das ist natürlich ein Problem, wenn ich das auf die operative Ebene packe, weil eine IT kann nie einschätzen, welche geschäftlichen Auswirkungen das hat. Und ich sage mal, Cybersecurity ist ja auch kein Selbstzweck, sondern wir machen das ja, um ein Geschäftsmodell zu schützen. Also ja, dann haben wir halt intern ganz schlechte Verschlüsselungsmechanismen, aber wenn die keine Geschäftsrisiken mit sich bringen, dann ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie man das aus einer technischen Sicht bewertet. Okay, aber was ist dein Tipp? Wie baut man es denn jetzt auf, dass man eben das sozusagen zu einer Chefsache macht und dass ich als Chef auch dann den Überblick habe über die Risiken?
Ganz einfach, wie ich schon gesagt habe, klar definierten Prozess, wer ist dafür verantwortlich? Und der dafür verantwortlich ist, der trifft auch die Entscheidung alleine. Egal, ob sie richtig oder falsch ist. Das ist eben halt auch das Problem, was ich immer wieder sehe. Dann trifft einer keine Entscheidung. Das ist auch falsch. Du musst eine Entscheidung treffen. Ob die richtig oder falsch ist, wirst du später sehen. Oder vielleicht auch nicht sehen. Aber treff bitte eine Entscheidung. Also dieses Entscheidungsvakuum ist auch immer ein Thema. Und du hast gerade schon richtig angesprochen, dieses Thema Cybersecurity ist in Anführungsstrichen für viele einfach so ein Marketingwort geworden oder wir müssen es jetzt irgendwie umsetzen. Aber ich sage das auch immer wieder zu meinen Kunden, Cybersecurity öffnet euch so viele Dinge oder schafft euch auch ein Stück weit ein Vertrauen für verschiedenste Themen, die eben halt außerhalb von einem regulatorischen Thema sind. Zum Beispiel das Thema Qualitätssicherung. Ne? Wenn ich digitale Produkte habe und Cybersecurity mache, dann habe ich ein Stück weit auch eine Qualitätssicherung, dass mit meinem Produkt eben halt auch weniger passieren kann. Ich will jetzt gar nicht erst über die Thema wie Reputation sprechen und Co., aber das ist immer das Problem. Cybersecurity wird von vielen Leuten als nicht sexy angesehen, ne? Kostet ja nur Geld, warum mache ich das denn? Oder ich bin dazu gezwungen, das zu machen, anstatt eben halt die Mehrwerte zu sehen, die es eben halt auch mit sich bringt.
Mir kam gerade die Frage, als du drüber sprachst, bei Cybersecurity ist Chefsache. Wie stehst du denn zu diesen ganzen regulatorischen Anforderungen, die da kommen? Wir haben ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Also wir haben ja zum einen jetzt eine Kritisregulierung. Wir weiten die jetzt im Bereich der Cybersecurity oder der IT-Sicherheit nochmal deutlich aus. Es kommt das Kritis-Dach-Gesetz. Und ich nehme dann wahr, in der Blase, in der ich mich bewege, auf LinkedIn ist man immer ganz begeistert über die ganze Regulatorik, die da kommt. Das ist natürlich toll fürs Geschäft. Ich frage mich aber, wie stark das dann wirklich zur Chefsache macht, wenn jemand kommt und sagt, du musst. Wie ist da deine persönliche Einschätzung?
Also ich glaube, und das ist jetzt auch wirklich meine persönliche Einschätzung, weil jetzt muss ich aufpassen, Regulatorik ist wichtig, um einfach den Letzten, der es immer noch nicht verstanden hat, darauf aufzuwecken. Viele Dinge, die jetzt gerade auch durch NIS 2 und durch DORA passieren, sind bei den Unternehmen einfach schon der Fall. Also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das machen die schon. Sicherlich gibt es ein paar Themen, die geändert werden müssen und sicherlich gibt es auch Themen, die anders laufen. Was mich an der Regulatorik massiv stört, ist die Umsetzung. Denn jetzt gibt es das NIS 2 Umsetzungsgesetz und ohne jetzt in Anführungsstrichen aus dem Geheimnis zu sprechen, weil ich ja auch ein Stück weit da Insights habe, die wird nicht mehr dieses Jahr kommen. Ne, sie war ja mal im Oktober angekündigt, das Umsetzungsgesetz wird jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Dann, wenn es nächstes Jahr kommt, dann müssen verschiedene andere Gesetze noch umgeändert werden oder abgeändert werden. Dann muss das Ganze auch erst umgesetzt werden und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn, es dauert, bis es kommt. Und selbst wenn es da ist, wer sagt denn, dass die Strafen, die da drin stehen, wirklich umgesetzt werden? Es gab ja schon zum Beispiel das IT-Sicherheitsgesetz 1. Das hat auch schon Strafen beinhaltet. Und ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, es gab auch damals schon Unternehmen, die eigentlich gegen dieses Gesetz verstoßen haben. So, jetzt musst du dir aber als Bundesregierung überlegen, leg ich jetzt dem in Anführungsstrichen produzierenden Unternehmen vielleicht für Strom die Handschellen an und sag, du hast jetzt ein Problem und die BNetzA dürfte ja rein theoretisch die Betreibererlaubnis entziehen. Mache ich das? Oder ist das jetzt eine kritische Infrastruktur und die benötige ich jetzt einfach und da kann ich jetzt gar nichts tun? Und das ist mein Problem an der Regulatorik, dass nicht durchgegriffen wird. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wie in Amerika, dass jetzt die ersten CISOs angeklagt werden, weil sie Fehler gemacht haben, das darf jeder selber beurteilen. Ob es aber gut ist, dass wir in Anführungsstrichen Regulatoriken machen, die aber schwer überwacht werden können oder auch in Anführungsstrichen dann am Ende die Konsequenzen auch nicht kommen, das ist für mich eben halt das Thema, warum ich sage, Regulatorik ist wichtig für den Letzten, der es nicht verstanden hat, aber Regulatorik ist eben halt auch nicht das Allheilmittel.
Ich würde ja fast sagen, der Letzte, der es nicht verstanden hat, der versteht es bewusst nicht und der macht es dann auch einfach nicht. Es gab genug Netzbetreiber, die geklagt haben gegen den IT-Sicherheitskatalog, erfolglos, aber es hat ihn 2 Jahre gebracht. Ich glaube, es gibt jetzt ein Bußgeldverfahren gegen eine Kritis seit 2017. Ich bin da ja sehr skeptisch, zumal ich glaube, wir haben ja, jetzt ist ja jetzt nicht dafür bekannt, unser Land wenig Regulatorik und Bürokratie zu haben. Man macht sich natürlich, also bei kritischen Infrastrukturen kann ich das verstehen. Ich sehe das Problem, was du sagst, auch. Also ich habe noch kein Krankenhaus gesehen, was zugemacht hat, weil die IT-Sicherheit schlecht war. Deshalb ist es ja eine kritische Infrastruktur. Zum anderen ist es natürlich auch eine Finanzierungsfrage häufig. Und das Dritte ist, ich finde es aber schwierig, wenn wir jetzt wirklich ins produzierende Gewerbe gehen, weil ich finde, so ein Stück weit ist es doch auch mein Recht als Unternehmer, zu sagen, mir ist das aber egal. Ich gehe das Risiko ein, ich lasse meinen Laden hacken und dann schließe ich den halt zu.
Also. Da bin ich bei dir. Ich hatte auch letzte Woche eine spannende Diskussion mit einigen Leuten aus der Kritischbranche, die mich gefragt haben und gesagt haben, hier Nico, wir kriegen ja immer neue Regulatorik, immer neue Gesetze, bei uns gibt's aber kein Budget dafür. Wovon sollen wir das bezahlen? Warum ist denn das so? Und dann habe ich das klassische Beispiel gebracht, was das auch zeigt, wie komplex das ganze Thema ist. Es gab ja den IT-Planungsrat, der vor Monaten in Anführungsstrichen dafür gesorgt hat, dass Kommunen und öffentliche Bereiche nicht Teil der kritischen Infrastruktur werden. Warum das Ganze? Weil man natürlich Angst hatte, dann, wenn wir das in Anführungsstrichen in ein Gesetz reinbringen, da muss auch irgendwo das Geld dafür da sein. Da muss plötzlich der Bund Gelder bereitstellen. Da muss das Land plötzlich Gelder dafür bereitstellen. Dasselbe Problem hast du natürlich in der privaten Wirtschaft. Da kriegst du aber kein Förderprogramm, die sagen, okay, da machst du jetzt mal was. Wobei im Cybersecurity-Bereich gibt es schon einige Förderprogramme. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass es einige Unternehmen gibt, die sagen, pass auf, ich kann mir das einfach nicht leisten. Diesen Unternehmen entgegne ich dann aber immer. Du kannst auch simple Dinge machen, die auch nicht viel kosten, die aber auch dazu führen. Simples Beispiel. Das Gesetz sagt zum Beispiel, du brauchst ein Monitoring. Jetzt reden viele Hersteller davon, du brauchst ein SOC, du brauchst ein SIEM, du brauchst dies, jenes, 24/7 und hast du nicht gesehen. Wenn du rein nach dem Gesetz gehen würdest, reicht auch ein ganz einfacher Syslog-Server. Nicht viel Aufwand. Ob das jetzt Security-Sicht aus der Security-Sicht der richtige Weg ist, das will ich jetzt gar nicht hier beschreiben. Aber es ist eben halt eine Auslegungssache, wie du es denn auch entsprechend umsetzt.
Das Thema Systeme zur Angriffserkennung, da habe ich eine ganz eigene Meinung zu. Ich glaube, das ist eine der sinnbefreitesten Anforderungen, die ich im Kritis-Bereich gesehen habe. Das mag ja Sinn machen für große Kritis. Ich habe Stadtwerke und Netzbetreiber, die ich berate, die hatten ein abgekapseltes Netz und jetzt haben sie irgendeinen Dienstleister angebunden, weil das ist ja schon so, dass ich die Anomalieerkennung machen soll und darauf reagieren soll. Im Gesetz steht was drin und dann gibt's noch einen großen Papiertiger mit irgendwie 170 Anforderungen, der dazu kommt, wovon dann irgendwie 17 neue sind. Und also da bin ich auch selber sehr indifferent. Ich habe auch so Prüfungen gemacht und am Ende ist es auch eigentlich nicht richtig wirtschaftlich, da jetzt einen guten Reifegrad rauszubekommen. Und das ist eben auch so ein bisschen das, was ich wirklich ärgerlich finde. Also ich frage mich, warum wir nicht einfach ins Gesetz reinschreiben, ins NIS-2-Umsetzungsgesetz, kritische Infrastruktur, ein bisschen eine Zertifizierung nach ISO 27001 innerhalb von 2 Jahren nachweisen. Geltungsbereich ist das gesamte Unternehmen. Und das ist es. Also, was denkst du dazu?
Ich sag dazu, wie immer, wenn es um die Politik geht, Cybersecurity ist nicht greifbar. Die Leute, die da sitzen, die verstehen das teilweise gar nicht oder die verstehen das ganz sicher nicht. Das siehst du alleine an der Bundestagsanhörung für das IT-Sicherheitsgesetz 2. Es gab 40 Gutachter, die höchste Anzahl an Gutachter, die es jemals im Deutschen Bundestag gab, wo alle gesagt haben, hey, das ist gesetzeswidrig, das ist verfassungswidrig, das ist technisch nicht umsetzbar und so weiter und so fort. Es gab Leute, die haben sich da in die Mühe gemacht, wirklich riesenlange Plädoyers zu schreiben, um den Leuten das klar zu machen. Und am Ende stellt sich da der liebe Politiker hin und sagt dann so, ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben so ein paar Impressionen mitgenommen. Wir müssen noch so ein, zwei Schrauben drehen und dann sind wir ja gut davor. Und was ist passiert? Am Ende ist das Gesetz exakt so gekommen, wie es da besprochen worden ist. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, in der Politik sitzen sehr, sehr viele Leute, die nichts Greifbares an dieses Thema Cybersecurity haben. Und dazu kommt auch noch, das hatte ich auch im Podcast mal mit Manuel Autok gehabt, dass es auch Interessenverbände gibt in der Politik, die eher auf das Thema Cyberwar gehen wollen. Also dieses Thema Hackback, Angriff und Co. Und da eine massive Industrie im Hintergrund steht, die auch vielleicht gar kein Interesse daran hat, dass das so detailliert beschrieben wird.
Gut, ich würde ja sogar bei so einem Thema noch sagen, das ist ja eine politische Diskussion, das ist auch irgendwie ein demokratischer Prozess, der da stattfinden muss. Wollen wir das nicht? Bei der Frage, wie ein Stadtwerk, wie ein Netzbetreiber oder ein Krankenhaus das Monitoring von Incidents macht, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich eine Aufgabe des Regulators ist oder ob dann nicht doch Cybersecurity Chefsache ist und wir das vielleicht dann doch dem Geschäftsführer des Krankenhauses überlassen sollten, welche Maßnahmen er für sinnvoll hält und welche nicht.
Da bin ich bei dir. Dieses ganze Papier in Anführungsstrichen vom BSI bezüglich der Angriffserkennung ist da ja nur deswegen erstellt worden, weil ja viele angefragt haben. Im Gesetz steht, ihr braucht Angriffserkennung. Was bedeutet das überhaupt? Und das ist immer so das Problem. Es werden Gesetze rausgegeben, wo Dinge drinstehen, die aber nicht genauer definiert sind. Bestes Beispiel, es steht da ja auch drin, es gibt besonders kritische Systeme. Und es gibt eine Liste von besonders kritischen Systemen. Schau dir mal diese Liste bis heute an. Die ist immer noch im Entwurfsstatus. Also ich weiß gar nicht jetzt als Betreiber kritischer Infrastrukturen, habe ich ein System, was besonders kritisch ist und muss ich dann diesen Prozess für ein besonders kritisches System auch durchführen mit Herstellerzertifikat und hast du nicht gesehen. Und das ist eben halt auch immer wieder das Problem, was ich sehe. Es werden Gesetze rausgegeben, aber die Umsetzung von dem Gesetz und auch die Überwachung davon, das ist eine ganz andere Seite des Buches.
Genau. Jetzt sind wir ja so ein bisschen schon auf der Zielgeraden. Du hast NIS 2 schon angesprochen. Ich gehe wieder auf meine Bubble auf LinkedIn ein. Ich habe selber jetzt schon E-Mails bekommen, dass ich kritische Infrastruktur werde und dringend was tun muss, weil mir hohe Bußgelder drohen. Also es ist ja auf jeden Fall Goldgräberstimmung. Was ist denn so deine Empfehlung? Du hast ja auch so ein bisschen politische Kontakte. Was muss ich denn jetzt als Unternehmen, was potenziell unter NIS 2 fällt, wirklich tun, heute, Stand jetzt?
Also ich würde im ersten Moment mal aufhören, diese Goldgräberstimmung in Anführungsstrichen zu befeuern, weil viele Unternehmen sagen jetzt immer so, ja, wir müssen was tun. Viele dieser Unternehmen haben schon was getan, weil die sind ja nicht seit Tag 1 kritische Infrastruktur. Das heißt, ich würde mir erstmal Gedanken machen, falle ich jetzt durch die NIS 2 in die kritische Infrastruktur rein? Da muss ich mir natürlich ganzheitliche Themen Gedanken machen, so Richtlinien und Co. Das, was andere Unternehmen schon lange haben, muss ich immer nachziehen. Bin ich aber Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder gehöre ich schon dazu, dann kommen eben halt solche Themen wie Cybervorfälle, Disaster Recovery, Backup Management und Co. Also ein paar mehr Maßnahmen, die damals nicht so genauer definiert worden sind, kommen ein bisschen definierter darüber hin. Aber es ist eben halt keine Raketenwissenschaft im Hintergrund. Und deswegen sage ich auch immer zu den Unternehmen, macht euch Gedanken, seid ihr jetzt schon kritische Infrastruktur? Seid ihr eigentlich ziemlich gut aufgestellt? Kommt ihr neu in die kritische Infrastruktur rein? Solltet ihr euch einfach mal anschauen, was die letzten Jahre passiert sind, welche Maßnahmen getroffen werden worden sind, was Dinge sind, die entsprechend schon auch bei den anderen Unternehmen der kritischen Infrastruktur eingeführt worden sind. Und dann bist du eigentlich ziemlich gut davor.
Also dein konkreter Tipp wäre, prüfen, ob man da potenziell reinfällt. Wenn man potenziell reinfällt, mal anfangen, Basismaßnahmen zu etablieren, Governance, Richtlinien, mal gucken, wo man steht. Und wenn man schon kritisch ist, locker durch die Hose atmen und warten, was da jetzt genau kommt, oder?
Genau, einfach auch am Ball bleiben. Das ist das, was ich immer wieder sage, denn was ja auch viele mal sagen, ja, NIS 2 und da ist ja so viel drin und hin und her. Am Ende gibt es das Umsetzungsgesetz. Die NIST ist eine europäische Richtlinie. Die muss erst in nationales Recht umgesetzt werden. Und ja, es gibt schon einen Referentenentwurf und ja, man kann schon viel drin lesen, aber es ist jetzt nicht so, dass die Pistole auf die Brust gesetzt worden ist und ihr müsst jetzt sofort was tun. Deswegen würde ich am Ball bleiben, mir das anschauen und entsprechend abwarten, was da kommt.
Ja, vielen Dank. Ich finde, wir haben eine gute Tour gemacht, sind bei Cybersecurity's Chefsache gestartet und sind jetzt bei NIS 2 angekommen. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassend die drei wichtigsten Maßnahmen, die man, wenn man den Podcast gehört hat, als Chef mitnehmen sollte in seiner Organisation, um die Cybersecurity zu starten, zusammenfassen.
Maßnahme 1 wäre für mich ganz klar, traut euren Mitarbeitern mehr zu. Also schaut euch ganz genau an, welche Leute ihr im Unternehmen habt und wie kann ich diese Leute fördern. Zweiter Punkt ist, hört auf, mit Angst, mit Hammerschlägen auf die Mitarbeiter da einzugehen und die müssen jetzt was tun. Angst lähmt Menschen und schafft eben halt genau dazu, dass es nicht besser wird, sondern arbeitet als Team zusammen. Und die letzte Maßnahme ist, hört nicht auf jeden Snack-Verkäufer, der an eure Tür klingelt, sondern, wie du schon sagst, schaltet euer Gehirn ein, habt einen gesunden Menschenverstand und wenn ihr schon Geschäftsführer oder auch Vorstand von einem Unternehmen seid, dann habt ihr ja schon was erreicht. Ihr habt ein Unternehmen, was ihr führt. Das heißt, ihr solltet eigentlich selber wissen, welche Risiken in eurem Unternehmen anstehen und wie man damit umgehen sollte.
Vielen Dank, Nico. Gute Zusammenfassung. Vielleicht hören wir uns zu einem anderen Thema nochmal wieder. Ich fand es sehr spannend. Dank dir, dass du da warst.
Danke dir. Bis dann.
Bis dann.
Ja, soweit mein Interview mit Nico. Ich denke, nicht nur die Namen sind hier überschneidend, sondern sicherlich auch einige Ansichten, die wir zu dem Thema teilen. Für mich so die drei wichtigsten Punkte, die hängen geblieben sind. Zum einen Sicherheit, Unternehmenssicherheit, ja, im weiteren Sinne und im engeren Sinne Cybersecurity funktioniert eben nur mit Management-Commitment. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn Führungskräfte und das Management seiner Verantwortung nachkommt und das Thema aktiv fördern und die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Das heißt nicht, dass das ein Thema ist, was von Führungskräften umgesetzt werden muss, sondern es geht eben wirklich um aktives Commitment und um die Bereitstellung von Ressourcen. Der zweite Punkt ist, dass es wichtig ist, Mitarbeiter auszubilden, fortzubilden und auch zu fördern und dass es eben häufig Sinn macht, in interne Ressourcen zu investieren und hier Mitarbeiter weiterzubilden, statt immer nur auf externe Berater zu setzen, denn das Know-how im eigenen Unternehmen zu haben, ist sehr, sehr wertvoll. Und der dritte Punkt ist, dass auch Nico das Thema Cybersecurity doch als ganzheitliche Aufgabe versteht. Ich würde das ja unter den Begriff Unternehmenssicherheit packen, was er dort beschreibt. Der Begriff Cyber ist sozusagen etwas, was geprägt worden ist. Es geht auf jeden Fall nicht nur um IT-Sicherheit, sondern es geht eben um einen ganzheitlichen Blick auf den Schutz von Informationen und Unternehmenswerten. Ja, ich fand das Gespräch spannend und freue mich, wenn mich auch andere Podcaster vielleicht mit zu so einer Duo-Folge einladen, sodass wir da unsere gemeinsamen Ansichten austauschen können. Ansonsten freue ich mich generell über Themenvorschläge, über Dinge, die wir hier im Podcast mal besprechen sollten, gern an redaktion@krisenhex.de oder über mein LinkedIn-Profil, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. In der nächsten Folge spreche ich mit Gabriel Lau. Gabriel Lau ist Experte für Arbeitssicherheit und ich werde mit ihm einmal klären, was man denn aus der Sicht der Arbeitssicherheit zum Thema Krisenmanagement beachten muss. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.